Dritte Thema. Brauchen wir neue Apostel? Also ihr seht diese Logik hier drin. Mit Judas ist der erste Apostel gestorben. Der erste von den 12 ist gestorben und Petrus hat dann aus dem Alten Testament begründet, sein Amt soll ein anderer erhalten, damit es wieder 12 sind. Inzwischen sind ja alle 12 gestorben. Und jetzt die Frage, die haben dann nicht nachbesetzt. War das ein Fehler? Hätten die eigentlich, wenn dann der nächste gestorben wäre, wieder einen nachbesetzen sollen, sodass es immer 12 gewesen wären? Hätten sie das machen sollen? Also die Frage ist, brauchen wir heute Apostel? Ich möchte ein bisschen Kirchengeschichte mit euch machen. Wolltest du was sagen?
Wegen die Apostel, das kann ja gar nicht sein, nachbesetzen, weil es steht ja geschrieben, dass wir die Auferstehung werden mit.
Genau, ja, da kommen wir nachher dazu. Aber das haben manche Leute nicht so gesehen, sondern im Jahr 1831 war in England Erweckungszeit, also viele im Volk haben sich mit dem Glauben beschäftigt. Und da gab es Leute, die haben gesagt, Jesus kommt ganz bald wieder. Und sie haben gesagt, sie haben von Gott so den Eindruck oder von Gott ein Wort bekommen. Es sollen Apostel berufen werden, die die Kirche auf das zweite Kommen von Jesus vorbereiten. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben 12 Männer als neue Apostel ausgerufen. Die Gemeinderichtung, die das tat, die wurde katholisch-apostolische Gemeinde genannt. Die haben 12 Apostel gehabt. Was ist passiert? Da ist wieder einer gestorben nach einigen Jahren oder Jahrzehnten. Dann waren es 11. Und jetzt war natürlich genau die gleiche Frage wie Apostelgeschichte 1, nachbesetzen oder nicht nachbesetzen. Und die anderen 11 Apostel haben gesagt, sie haben jetzt kein Wort von Gott, kein Ratschluss von Gott, dass sie noch einmal berufen sollen. Aber ein deutscher Prophet mit Namen Heinrich Geier, der hat es anders gesehen und er hat weitere Apostel berufen. Dann haben ihn die englischen Apostel ausgeschlossen und haben seine neuen Apostel auch ausgeschlossen und die deutschen Apostel haben dann eine neue Kirche gebildet. Wie heißt die?
Neuapostolische.
Ganz genau. Die ist ja im Namen schon drin, die Neuapostolische Kirche in Vöcklabruck. Neben unserem Gemeindegrund praktisch, ein paar hundert Meter weiter, steht eine Neuapostolische Kirche. Die gibt es seit 1878, also seit 136 Jahren. Und in der Zeit hat sie sich ganz schön ausgebreitet, weltweit 10 Millionen Mitglieder. In Deutschland 350.000 Mitglieder, zum Vergleich die Baptisten und die Brüdergemeinden, die bilden ja dort so einen Bund, die haben 82.000 Mitglieder im Vergleich zu 350.000 Neuapostolen. In Österreich, die NAK hat 5.000 Mitglieder, wie viel haben die Beck-Gemeinden? Die Beck-Gemeinden haben circa 3.000 Mitglieder, wobei ich da nicht mal ganz sicher bin, ob das wirklich Mitglieder sind oder ob das auch mit den Freunden und mit den Kindern, die da gebraucht werden, um diese 17.000 für die anerkannte Freikirche zu bilden. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, selbst wenn es 3.000 Mitglieder sind, sind es immer noch weniger als die NAK. Im Augenblick gibt es bei der Neuapostolischen Kirche 354 Apostel. Also die haben sich nicht auf die 12 beschränkt, sondern haben es ausgeweitet. 354. Das Wichtigste ist der Stammapostel. Das gibt es nur einen. Der hat im Prinzip die Stellung von einem Papst. Ja, also da gibt es extrem große Parallelen zum Papst. Und jetzt die Frage, kann man von unserer Stelle ableiten, dass es heute noch 12 Apostel geben sollte oder sogar mehr, nachdem die Jünger gestorben sind? Und da hat die Maria schon ganz richtig darauf hingewiesen, was hier steht. Petrus nennt ganz ausdrücklich, was die Voraussetzungen sind für Apostel in dem Sinn, von den 12 Aposteln. Natürlich kann man Apostel auch im Sinn von Gesandte oder im Sinn von Missionare, das ist das gleiche Wort, so könnte man es auch sagen. Aber es geht ja darum, um diese Säulen, um diese Ersten. Ja. Und da sagt er, Voraussetzung, der Mann muss die ganze Zeit mit uns zusammen gewesen sein. Angefangen von der Taufe, durch Johannes bis zur Himmelfahrt. Also die Voraussetzungen, um ein Apostel zu sein, Augenzeuge ab Taufe bis Himmelfahrt. Und deswegen gibt es heute keine Apostel mehr, weil es keine Augenzeugen mehr gibt. Ja? Und diese 12 Männer, die haben ihre ganz spezielle Aufgabe gehabt. Auch der Matthias hat noch diese spezielle Aufgabe gehabt. Und dann gibt es noch einen Sonderfall. Wer ist der Sonderfall? Paulus ist der Sonderfall. Paulus, hast du gesagt, Paulus? Genau, Paulus ist der Sonderfall. Er war bei der Taufe nicht dabei. Er hat Jesus nur gesehen in einer Vision oder in einer Erscheinung, aber nicht, solange er auf der Erde war. Aber er ist speziell da berufen worden. Und diese Apostel, kann vielleicht jemand die Tür zumachen? Epheser 2 steht es, ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus. Also die Aufgabe von diesen 12 war, das Fundament zu legen und überall das zu sagen, was sie selber gesehen und erlebt haben, als Augenzeugen. Und in dem Moment, wo die gestorben sind, da war das Fundament gelegt. Ja. Also es war richtig, Matthias als Ersatz für Judas auszuwählen, weil Gott das eben vorher vorausgesagt hat, sein Amt soll ein anderer bekommen. Aber mit dem Tod der Augenzeugen und von Paulus ist der Dienst der Apostel in diesem Sinn abgeschlossen. Übrigens weiß man von Matthias recht wenig. Die Überlieferung sagt, er ist im Jahr 63 nach Christus in Jerusalem gestorben als Märtyrer. Aber man weiß nicht, ob er gesteinigt oder enthauptet worden ist. Und man weiß über seinen Dienst auch sonst nicht sehr viel. Letztes Thema. Könnt ihr euch noch konzentrieren für ein Thema? Den Willen Gottes durch Losentscheid erkennen. War das eine verrückte Idee von Petrus? Losen. Ich lese es euch nochmal vor, ab Vers 23, sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Dann gaben sie ihnen Lose, das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugerechnet. Was meint ihr dazu? Wie ist Petrus auf diese Idee gekommen, die für uns fremd ist eigentlich? Ganz genau. Genau. Das hat er einfach vom Alten Testament übernommen. Das ist uns gar nicht so bewusst, oder? Dass im Alten Testament gelost worden ist. Aber die Priester... Oder der Priester, der hohe Priester, hat in seinem Gewand eine sogenannte Lostasche gehabt, in dem zwei Lose steckten. Die heißen, wissen Sie ja, wie die heißen?
Urim und Thummim.
Genau. Urim und Thummim. Urim und Thummim. Luther hat es übersetzt mit Licht und Recht. Es wird nicht sehr viel berichtet in der Bibel drüber, wie sie es jetzt gemacht haben und wie das abgelaufen ist. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Als Mose darüber geredet hat, wo er Josua eingesetzt hat, 4. Mose, Kapitel 27, da sagt Mose, und er soll treten, also er, Josua, soll treten vor Eleazar, den Priester, der soll für ihn mit den heiligen Losen den Herrn befragen. Nach dessen Befehl sollen ein- und ausziehen, er und alle Israeliten mit ihm und die ganze Gemeinde. Man weiß ganz wenig drüber, man spekuliert drüber. Die Hauptspekulation geht davon aus, dass es zwei Steine waren, die eine unterschiedliche Farbe gehabt haben. Und als es keine Könige mehr gab, scheint es aufgehört zu haben. Aber wie es genau gegangen ist, da fehlen einfach die Überlieferungen. Petrus hat den Gedanken aufgegriffen, per Los eine Entscheidung zu treffen, wer der Nachfolger von Judas ist. Aber später wird nimmer darüber berichtet, ja? Auch im Neuen Testament nicht. Also ein paar Kapitel weiter ging es ja darum, wer wird Diakon, wer soll Diakon sein? Und da haben sie nicht gelost, sondern wie haben sie es da gemacht? Abgestimmt. Genau, das Volk hat abgestimmt drüber und nachdem haben sie das gewählt. Aus der Kirchengeschichte kenne ich eigentlich nur eine einzige Gruppe, die das aufgegriffen hat. Welche Gemeinderichtung hat mit Losen gearbeitet? Welche? Maria?
Vergelt die Erde.
Ganz genau. Kennt ihr das Losungsheft? Oder das Losungsbüchlein der Herrnhuter. Hat es jemand von euch? Niemand? Da werden für jeden Tag im Jahr wird ein Vers aus dem Alten Testament gelost. Und zu dem Vers wird dann ein Vers aus dem Neuen Testament dazu bestimmt. Und die sind in einem Büchlein, wird es rausgegeben, jedes Jahr seit 1731. Also seit 283 Jahren wird das jedes Jahr so gemacht. Das wird in allen Kontinenten, ich glaube auf 50 Sprachen wird es immer übersetzt. Das ist, und egal jetzt, ob Leute Freikirchler sind oder evangelisch sind oder was, das findet man in allen Kreisen. Also bei uns in der Gemeinde ein paar, die nach Losungen ihre stille Zeit machen. Und manche Leute sagen, unglaublich, wie dieser ausgeloste Text an dem Tag auf das zutrifft, was ich an dem Tag erlebt habe. Aber, ich meine, da kann man sagen, Bibelverse nur. Das ist ja, hat nicht so viel mit dem zu tun. Aber die Herrnhuter, die haben Bibelverse von Anfang an ausgelost, aber die haben damals auch tatsächliche Entscheidungen ausgelost. Genau wie Petrus hier. Ab 1725 haben sie Ämter in der Gemeinde ausgelost. Also wer Prediger werden soll, wer Diakon werden soll, wer Musikleiter werden soll und so weiter. Und dann, ein paar Jahre später, haben sie das noch weiter ausgeweitet. Gotteslos haben sie das genannt und haben es auch bei anderen Entscheidungen praktiziert, zum Beispiel bei Bauvorhaben, bei ihren Missionsplänen. Die Herrnhuter waren damals eine ungeheuer lebendige Gemeinschaft. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen, weil sie inzwischen ein bisschen vor sich hin dümpeln. Aber das war damals eine ganz erweckliche Bewegung und die haben ganz viele Missionare ausgesandt. Und die haben ausgelost, wer als Missionar in welches Land gehen soll und auf welcher Reiseroute er gehen soll. Und wenn ein einzelner Missionar draußen war, haben sie ihm auch eine Frau zugelost, zum Beispiel. Aber da, wo ich das gelesen habe, da steht ausdrücklich dabei, nie gegen den Willen der Frauen, sondern die haben dann schon sagen dürfen, ob sie es so sehen oder nicht. Sie haben auch ausgelost, welche Leute sie aufnehmen in die Gemeinde und solche Dinge. Also wie gesagt, die Arbeit der Herrnhuter ist heute nicht so bekannt, aber Gott hat sie erstaunlich gesegnet im 18. Jahrhundert. Deswegen will ich mich sehr hüten, was Kritisches über ihre Lospraxis oder über diese Praxis hier zu sagen. Sie haben Probleme gehabt mit dem Losen. Also könnt euch, wen es interessiert, dem kann ich da eine Losordnung zeigen, die sie nach 100 Jahren aufgestellt haben, wo sie das versucht haben zu regeln und wo auch deutlich wird, sie haben Probleme gehabt. Also das wurde zum Teil missbraucht, aber eben es war auch gesegnet. Sie haben es dann nach einiger Zeit eingestellt. Also 164 Jahre lang haben sie es so praktiziert und dann haben sie es eingestellt. Es hat sich dann doch nicht so bewährt bei ihnen. Wie treffen wir Entscheidungen? Ich glaube, das, was wir von unserer Stelle hier lernen können, ist, Petrus und Apostel haben zuerst ihren Verstand gebraucht. Also sie haben das Los nicht über alle 120 geworfen, die dort waren. Hätten sie ja machen können, rein theoretisch. Gott kann auch aus 120 auswählen. Aber sie haben schon nach ihrem Verstand diese Voraussetzungen aufgestellt und dann sind zwei in Frage gekommen, die beide möglich gewesen wären. Und da haben sie dann das Los entscheiden lassen. Ich lese euch den Abschnitt nochmal vor. Sie stellten zwei Männer auf, Josef und Matthias, und dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast. Und dann haben sie ihnen das Los gegeben und haben diese Losentscheidung angenommen. Übrigens, letzte Woche hat mir einer erzählt, er hat es auch so gemacht. Irgendwo hat er das gelesen mit dem Losen, war eine Entscheidung. Und dann hat er das losgeworfen, es ist eine Entscheidung gefallen. Da war er sich doch nicht ganz sicher, hat nochmal das losgeworfen. Wieder die gleiche Entscheidung, hat er gesagt, dreimal werfe ich es. Nochmal geworfen, aber wieder die gleiche Entscheidung. Aber es hat ihm keinen Frieden gebracht. Also wo er mit mir geredet hat, hat er mich gefragt, was er machen soll, ob er es jetzt machen soll oder nicht. Also ich glaube, wenn sich jemand entscheidet, dass er sagt, gut, ich weiß nicht, das sind zwei Möglichkeiten und ich bitte Gott, dass er mir es zeigt, dann glaube ich, dann soll er die Entscheidung, die dann kommt, auch nehmen und sagen, Herr, ich nehme es aus deiner Hand. Alles andere ist, glaube ich, da verunehrt man Gott, da macht man ihn ja, das ist ja komisch. Ja, wenn man, ja. Okay, also meine Meinung ist, dass wir die ersten beiden Schritte genau gleich machen, Vorauswahl nach Kriterien, die uns die Bibel gibt. In dem Fall war es eben, hat er gesagt, die sollen Augenzeugen sein. Und das Zweite ist dann, dass wir bitten um Gottes Leitung und dass wir dann vertrauen, dass Gott leitet, wie immer die Entscheidung dann fällt. Also wenn ihr sagt, okay, ab und zu will ich mal, ich weiß mir nicht anders, weiß nicht anders zu entscheiden, ich mache das los. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ihr es macht. Aber ich glaube, dass Gott auch ganz anders. Er hat viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, im Neuen Testament finden wir nur diese eine Stelle mit Los. Von daher benutze ich persönlich das Los nicht. Sondern ich sage in der Regel zu Gott, ich gehe in eine Richtung. Und wenn es nicht dein Wille ist, dann bremse. Ja, wenn es zwei so Möglichkeiten gibt. Aber das möchte ich ganz euch überlassen. Ich sehe da kein deutliches Verbot, kein Gebot zur Losentscheidung. So, ich hoffe, ich habe euch da nicht zu sehr verwirrt mit dieser Losgeschichte und mit den Herrnhutern. Nehmt einfach vielleicht Folgendes mit aus dem Abschnitt, den wir gelesen haben. Selbstmord ist Mord. Also wir können schon Mitleid haben, das tut uns ja weh, wenn wir das hören, wie wenn sich jemand nicht anders zu helfen wusste. Wir können Mitleid haben, aber wir müssen in unserem Denken, glaube ich, ganz klar sein, Selbstmord ist nicht in Ordnung. Das ist eine Schuld, die die Person auf sich lädt. Es ist Gottes Sache, wie er das beurteilt, da will ich gar nichts dazu sagen, aber es ist Schuld, es ist Sünde. Es ist eine Sünde, die man auch nicht mehr bereuen kann. Die einzige Sünde, die man nicht mehr bereuen kann, weil es abgeschlossen ist. Außer die Sünde gegen den Heiligen Geist kann man auch nicht bereuen. Aber das ist eine, da ist man dann hinterher tot, wenn es gelingt. Macht das in eurem Kopf, löscht das als Option. Selbstmord ist keine Option. Unser Schöpfer hat unser Leben in der Hand und wir vertrauen ihm in jeder Lage. Und das zeigt auch eben die erfüllte Prophetie, die wir da angesprochen haben. Gott hat von Anfang an alles in seiner Hand. Und deswegen, wir vertrauen ihm einfach. Egal wie er führt, wenn er uns so führt, dass wir Schmerzen haben, die wir fast nicht aushalten können, dann sagen wir, Vater, das ist deine Sache, wenn du mir das zumutest, dann, also ich werde nicht eingreifen. Greif du ein, aber ich werde nicht eingreifen. Wenn wir total allein sind und denken, mein Leben hat absolut keinen Sinn mehr, dann wenden wir uns an unseren Vater und sagen, wenn du das hier so zugelassen hast, ich halte es aus, weil ich gehöre dir und du bestimmst drüber. Aber nie selber eingreifen. Er hat alles in der Hand, so wie wir sehen. Er hat im Alten Testament schon vorausgesagt, was mit Jesus passiert. Und er kennt unser Leben auch, Andi. Er kennt dein Leben, kennt mein Leben. Er weiß, wie es ausgeht. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, dann wissen wir, es geht gut aus. Bei ihm, im Himmel, Wohnung schon vorbereitet. Amen.